Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so sehr zahlreich heute Abend hier erschienen sind. Trotz des Umstandes, dass heute Halloween-Abend ist. Vielleicht auch gerade deswegen. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie Horrendes heute Abend zu hören bekommen, dass Ihnen die Haare zu Berge stehen. Bevor ich nun ins Thema einsteige, möchte ich gerne zwei Fragen beantworten, die ungestellt in der Regel im Raume stehen bei solchen Vorträgen. Nein, ich werde nicht von den Chinesen bezahlt. Und nein, das gegenwärtige Herrschafts- und Gesellschaftssystem, insbesondere das Wirtschaftssystem der Volksrepublik China, halte ich für alles andere als beispielgebend. Bevor ich nun ins Thema einsteige, möchte ich gerne, ein Thema heißt ja heute Tibet, Menschen in Tibet, Lebensbedingungen dieser Menschen in Tibet, die Kultur dieser Menschen in Tibet und insbesondere wird Thema sein der tibetische Buddhismus, der diese Lebensbedingungen und die Kultur der Menschen in Tibet über Jahrhunderte wesentlich mitgeprägt hat und bis heute mitprägt. Thema ist auch, wird sein die Reihe der tibetischen Gottkönige, sogenannten Dalai Lamas. Und Thema wird sein, wie der Titel der Veranstaltung ja ausweist, insbesondere die aktuelle Inkarnation dieser Reihe an Dalai Lamas, der hinlänglich bekannte 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso. Wenn Sie erlauben, möchte ich Ihnen eingangs gerne in ein paar kurzen Worten skizzieren, wie ich selbst denn darauf verfallen bin, mich nun schon seit so vielen Jahren sehr intensiv mit diesem tibetischen Buddhismus zu befassen und das ja nun keineswegs als Gläubiger, sondern eben als Atheist, früher als Agnostiker. Ich war Ende der 80er, Anfang der 90er für längere Zeit als Entwicklungshelfer in Nepal tätig, in Nordost-Nepal, Rara Jumla-Distrikt, in einem sehr unspektakulären, wenn man so will, auch in einem säkularen Projekt, nämlich im Bau von Toilettenanlagen zur Eindämmung der stets dort grassierenden, im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet, ständig grassierenden Cholera- und Typhus-Epidemien. Ich habe in diesem Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet, erstmalig leibhaftige Tibeterinnen und Tibeter kennengelernt. Bis dahin hatte ich kaum realistische Vorstellungen von Tibet, von den Menschen in Tibet, von tibetischer Kultur, von tibetischem Buddhismus, außer den klischierten und Stereotypen und romantisierten Ideen, die man halt so hat beim Stichwort und Begriff Tibet. Vorstellungen von absoluter Gewaltlosigkeit, Friedfertigkeit, von besonderer Sanftheit im Umgang miteinander, von Naturverbundenheit, von Tierliebe, Toleranz. Wenn man so will, auch von Spiritualität, zumindest aber von größter Gelassenheit und Seelenruhe. Wenn überhaupt Religion, so meine seinerzeitige, aus heutiger Rückschau sehr naive Vorstellung, wenn überhaupt irgendeine Religion, dann am ehesten noch der tibetische Buddhismus. Meine ersten Beobachtungen da oben im Grenzgebiet von Rara Jumla waren ganz anders. Es war schlechterdings erschreckend und schockierend, jeden Tag aufs Neue zu erleben, wie die Männer dort mit den Frauen umgingen, wie man mit den Kindern umging, in welch ungeheuerlicher Brutalität man mit den Haustieren und den sogenannten Nutztieren umging und in welch arrogant blasierter, herablassender Manier vor allem die tibetischen Mönche und Lamas umgingen mit den aus ihrer Sicht minderwertigen, weil Hindu-gläubigen Nepali. Entscheidend aber war für mich ein Erlebnis, das ich hatte auf dem Tempelberg von Swayambhunath, etwas außerhalb von Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal. Swayambhunath ist eine der wichtigsten und berühmtesten Pilgerstätten im ganzen Himalaya-Raum. Es ist ein Berg und auf diesem Berg steht ein halbkuppelförmiger Kultbau, ein riesengroßer Kultbau, der oder die ein oder andere von Ihnen wird es vermutlich kennen von irgendwelchen touristischen Prospekten oder Plakaten. Ein riesengroßer weißer Kultbau, halbkuppelförmig, obendrauf ein Türmchen, ganz obendrauf die Augen Buddhas, die in vier Himmelsrichtungen schauen. Und die Pilger, die aus dem ganzen Himalaya-Raum zusammenkommen, umrunden nun immer streng im Uhrzeigersinn diesen Kultbau und murmeln ihre Meditationsgebete, Om Mani Padme Hum und so weiter. In diesen halbkuppelförmigen Kultbau sind unten 108 Gebetsmühlen eingelassen. Und während die Gläubigen nun diesen Kultbau umrunden, drehen sie diese Mühlen. In diesen Mühlen, diesen Zylindern, sind heilige Texte enthalten. Und dadurch, dass sie sich drehen, so die Vorstellung, wird die Kraft der Gebete in den Äther übertragen, erst vervielfältigen, dann in den Äther übertragen. Zusätzlich gibt es auf Höhe dieser Pilger gibt es 5 Gebetsschreine, eingelassen auch in diesen Kultbau. In diesen Gebetsschreinen sitzen Heiligenfiguren, buddhistische Heiligenfiguren aus Messing. Und damit die nicht geklaut werden, sind diese Gebetsschreine mit Gittern abgesichert. So, die Pilger umzirkeln nun diesen Kultbau. Und immer wenn sie an eine dieser Schreine kommen, werfen sie als Opfergabe rot gefärbten Puffreis da rein. Kaum sind die weitergezogen, kommen Horden von kleinen Affen, die auf diesem Berg wohnen, so kleine Paviane, und angeln sich diesen Puffreis wieder raus. Ja? Also die Pilger ziehen da rum, Om Mani Padme Hum, werfen Puffreis rein, kaum sind sie weiter, kommen die Affen. Ich bin nun also auf den Stufen eines der mehreren Tempel gesessen, die auf diesem Tempelberg auch ansässig sind, und habe mir diese Szenerie angeschaut, die was außerordentlich Friedfertiges und Meditatives an sich hatte. Pilger schmeißen den Reis rein, die Affen kommen, holen ihn raus. Während nun eine Horde Affen sich da an einem dieser Schreine zu schaffen machte, ist plötzlich hinter mir aus diesem Tempel ein junger Mönch in roter Kutte herausgestürmt mit Riesengeschrei an mir vorbei und ist auf diesen Schrein zugestürmt. Die Affen, die da gerade zugange waren, sind ihrerseits mit Geschrei davongestoben. Das ist eine wahre Geschichte, die ich Ihnen erzähle. Ich habe es sehr oft schon erzählt und es packt mich immer wieder. Der stürmt also auf diesen Schrein zu, die Affen stieben davon, bloß einer davon verhakt sich mit seiner Hand in dem Gitter, wie er es rausziehen möchte, und je mehr er anzieht, desto mehr verhakt er sich. Dieser kleine Affe hängt also schreiend und quietschend und quiekend an diesem Gitter. Der Mönch stürmt drauf zu und aus vollem Lauf versetzt er diesem Affen einen Fußtritt, dass diesem kleinen Affen die Hand abgerissen ist. Das ist wirklich wahr. Der kleine Affe hat sich überschlagen und ist dann gegen so eine Mauer geknallt, hat ein bisschen gezuckt und war dann tot. Der Mönch dreht sich um, verschwindet wieder in seinem Kloster. Der nächste Trupp an Mönchen, die diese Situation gesehen haben, nehmen überhaupt keine Kenntnis davon. Die schauen nicht zu dem Affen hin, nichts, einfach als wenn nichts gewesen wäre. Om Mani Padme Hum, schmeißen sie den Reis rein, als wenn nichts passiert wäre. Es hat mich dieses Erlebnis so sehr schockiert, es hat mich derartig erschüttert, zumal ich ja immer noch, wie vielleicht der oder die ein andere oder andere von Ihnen auch, zumal ich immer noch im Hinterkopf diese Idee hatte von tibetischem Buddhismus als der einzig wirklich friedfertigen Religion, die es gibt. Es hat mich das so erschüttert, dass ich mich auf den Stufen dieses Tempelbergs entschlossen habe, mich näher mit diesem tibetischen Buddhismus zu befassen. Und ich habe dann sehr vieles gelesen dazu, sehr viel studiert, Archive durchforstet, die komplette Literatur, nicht nur des Dalai Lama, sondern anderer Großlamas gelesen. Und das ist ja wirklich Strafarbeit, gell? 150 Dalai Lama-Bände zu lesen. Ich habe sehr viel Feldforschung auch betrieben in China, in Tibet, zum Thema. Und ich konnte dabei einiges zutage fördern, was das Verhalten dieses Mönchs auf Svayambhana, dieses jungen Mönchs, nicht als pathologischen Ausraster eines durchgeknallten Einzelnen erscheinen lässt, sondern als im Wesen des tibetischen Buddhismus grundgelegt. Tibetischer Buddhismus ist alles andere als das, was man sich hierzulande darunter vorstellt. Und tibetischer Buddhismus ist radikal alles andere, was Dalai Lama und seine hiesigen Verlautbarungsorgane uns glauben machen wollen. Ich werde aus den vielen möglichen Zugangswegen zum Phänomen Tibet, tibetischer Buddhismus, 3 Aspekte herausgreifen, die ich Ihnen gerne näher vorstellen möchte. 2 eher grundlegende und einen ganz spezifischen. Ich werde sprechen über die Lebensbedingungen der Menschen unter dem Regime der Lamas, sprich bis 1950, bis zum Einmarsch der Chinesen, also über die Geschichte des theokratischen Feudalismus in Tibet. Zum Zweiten über die Entwicklung seit 1950 bis heute, einschließlich der immer wieder diskutierten Frage nach Verletzungen der Menschenrechte. Und zum Dritten möchte ich Ihnen gerne etwas erzählen über die Ausschreitungen im Vorfeld der Olympischen Spiele im März und April dieses Jahres in Lhasa und in Osttibet.